Hi, ihr lieben Nerds da draußen. Ich bin hier heute wieder ganz allein in meinem kleinen Kämmerlein und nehme für euch eine Krim-Short zum Thema Klassismus auf. Mein Name ist Annelie und ihr hört Krimschnack, den Kriminologie-Podcast. Und an der Stelle fragt sich vielleicht schon der eine oder die andere von euch, was hat Klassismus jetzt mit Kriminologie zu tun? Ich dachte, ich habe hier den Kriminologie-Podcast angemacht und das habt ihr auch. Deshalb will ich jetzt ganz kurz schon mal vorweg sagen, also genau wie Rassismus, Antisemitismus und auch andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist auch Klassismus eine historisch tief verwurzelte Form struktureller Diskriminierung einer bestimmten Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft. Was erstmal nicht nur gegen Artikel 3 unseres Grundgesetzes verstößt, prinzipiell, sondern für die Betroffenen auch sehr schwerwiegende Konsequenzen haben kann und deshalb auch für uns als Gesellschaft durchaus ein Problem darstellt. Naja, wobei man sagen muss, es kommt natürlich darauf an, wo man steht und ob man vielleicht sogar von solchen Strukturen profitiert. Aber dazu kommen wir gleich. Natürlich wird Klassismus spätestens dann kriminologisch relevant, wenn er sich direkt oder indirekt auch auf die Strafverfolgung auswirkt oder eventuell sogar unseren gesellschaftlichen Blick auf Kriminalität prägt. Darüber werden wir im Detail in den kommenden Krimschnack-Folgen noch sprechen. Ich will dafür heute aber mal die Grundlagen legen und euch erstmal erklären, was es mit Klassismus eigentlich auf sich hat und warum wir darüber vielleicht auch so wenig sprechen. Ja, also legen wir mal los. Krimschort. Ja, wir sprechen heute also über Klassismus. Und bevor ich da tiefer einsteigen kann, müssen wir erstmal ein paar ganz grundlegende Begriffe klären, die ganz unmittelbar damit zusammenhängen, und zwar die Begriffe Armut, soziale Ungleichheit und soziale Klasse. Jeder von euch, da bin ich mir ziemlich sicher, hat wahrscheinlich schon mal die Begriffe Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht gehört und ihr habt ziemlich wahrscheinlich sogar eine gute Vorstellung davon, was bzw. wer damit letztlich gemeint ist. In der Unterschicht, das wissen wir glaube ich alle, sind arme Menschen. Aber wer ist jetzt eigentlich arm und wonach bemisst sich das? Also, wenn wir über Armut sprechen, müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Armut, an die wir wahrscheinlich alle jetzt erstmal zuerst denken. Menschen, die sich selbst das zum Leben Notwendigste wie Essen, sauberes Wasser oder auch einen sicheren Platz zum Schlafen einfach nicht leisten können. Also die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse nicht stillen können. Das nennt man auch absolute Armut. Die gibt es in vielen Teilen dieser Welt und es gibt sie auch bei uns in Deutschland. Vor allem dann, wenn man mal jetzt an die steigenden Zahlen an Obdach- und wohnungslosen Menschen denkt. Vor allem für illegal im Land lebende Menschen ist die Gefahr der absoluten Armut auch hier in Deutschland durchaus groß. Nach der Definition der Weltbank sind Menschen extrem arm, wenn sie weniger als 2,15 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Das ist natürlich an sich erstmal eine ziemlich eindimensionale Darstellung. Es gibt auch andere Ansätze, die versuchen, das Ganze mehrdimensionaler zu messen, wie zum Beispiel der MPI, der Form von Entbehrungen, wie zum Beispiel im Bereich Bildung oder Gesundheitsversorgung, mit einrechnet. Oder auch der HDI, der Gesellschaften betrachtet und Faktoren wie Lebenserwartung bei der Geburt, Alphabetisierungsraten und Bildungsniveaus dabei berücksichtigt. Neben diesen objektiv messbaren Faktoren gibt es aber auch ein subjektives Empfinden von Armut und eben Mangel. Und da kommen wir dann zum Begriff relative Armut. Bei relativer Armut geht es nicht nur darum, ob sich ein Mensch lebensnotwendige Dinge leisten kann, sondern darum, wie viele Ressourcen ein Mensch hat im Vergleich zu der Gesellschaft oder der Gruppe, in der er oder sie lebt. Denn wenn ein Mensch hierzulande aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen nie ins Kino gehen oder mal in den Urlaub fahren kann, wird auch das von Betroffenen als Mangel empfunden und führt dazu, dass Menschen sich abgehängt oder ausgeschlossen fühlen und in einigen Lebensbereichen eben auch diskriminiert werden. Wie gesagt, da werden wir, zumindest was das Rechtssystem und die Strafverfolgung angeht, in unseren kommenden Krimschnack-Folgen noch detaillierter drüber sprechen. In der Regel ist es aber so, man spricht von relativer Armut, wenn Menschen weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Das betrifft in Deutschland aktuellen Zahlen zufolge 14,2 Millionen Menschen, was eine ganze Menge ist. Also ich finde die Zahlen doch immer sehr erschreckend, wenn man hört, wie viele Menschen dann doch davon betroffen sind. Und dazu gehören vor allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen und Menschen mit ausländischen Staatsbürgerschaften. Vor allem die steigende Kinder- und Altersarmut wird hierzulande auch politisch immer mal wieder auch besprochen. Deutschland wurde zuletzt auch vom Europarat für die steigende Armut im Land kritisiert. Ja, und damit sind wir jetzt eben beim Thema soziale Ungleichheit angekommen. Die wiederum wird mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten gemessen. Das ist ein statistisches Maß zum Messen der Ungleichverteilung von Einkommen und/oder Vermögen in einer Gruppe bzw. Gesellschaft. Auf die genaue Berechnung werde ich jetzt nicht eingehen, aber schaut gerne mal in die Shownotes, wenn euch das näher interessiert. Wichtig ist nur, also der wird immer von 0 bis 1 bzw. von 0 bis 100 angegeben. Das sind nur verschiedene Darstellungen, im Prinzip aber das Gleiche. Wobei ein Wert von 0 heißt, das Einkommen ist komplett gleich verteilt, ne? Alle haben irgendwie genau das Gleiche, und ein Wert von 1 bzw. von 100 bedeutet, das Einkommen ist absolut ungleich verteilt. Das heißt, eine Person hat alles, der Rest hat nichts. Und irgendwo dazwischen befinden sich dann die unterschiedlichen Länder und Gesellschaften. Spannend beim Gini-Koeffizienten ist, dass ein hoher Wert, also große soziale Ungleichheit in Gesellschaften weltweit, auch häufig mit hohen Kriminalitätsraten korreliert. Wobei man hier natürlich vorsichtig sein muss, ne? Wie immer, Korrelation ist keine Kausalität. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen, denn in den betreffenden Ländern gibt es oft auch andere Faktoren, die das Entstehen von Kriminalität begünstigen können und eben auch das Entstehen von sozialer Ungleichheit begünstigen können, sodass dann eben auch Dinge zusammenkommen. Der Wert für die Einkommensverteilung in Deutschland lag offiziellen Zahlen zufolge zuletzt bei 0,3. Damit liegt Deutschland weltweit im oberen Mittel. Aktuellen Daten der Europäischen Zentralbank zufolge fielen 2023 aber auf die unteren 50% der deutschen Bevölkerung in der Vermögensverteilung nur ein Anteil von ca. 2,3%. Also die unteren 50% unserer Gesellschaft besitzen 2,3% am Gesamtvermögen, während die oberen 10% ca. 61,2% des Gesamtvermögens besaßen. Halten wir also fest, wenn man das so hört, merkt man, der Kuchen ist auf jeden Fall ganz schön ungleich verteilt. Und eine bestimmte Form sozialer Ungleichheit gibt es und gab es wahrscheinlich schon, solange es Menschen gibt. Das an sich ist auch nicht zwangsläufig problematisch, aber eben die Ausprägung dann schon. Schon sehr früh haben Menschen angefangen, ihre Gesellschaften in sozialen Schichten wahrzunehmen. Und auch heute macht man das bewusst, auch in den Sozialwissenschaften, um die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen deutlich zu machen und eben auch untersuchen zu können. Ja, und auch für KriminologInnen war und ist das Thema soziale Ungleichheit, wie die meisten von euch treuen ZuhörerInnen wahrscheinlich wissen, ein sehr wichtiges Thema. Und es spielt bei bestimmten Theorieansätzen zur Erklärung der Entstehungsursachen für Kriminalität auch eine sehr zentrale Rolle. Ich denke dabei natürlich vor allem an die Anomie-Theorien. Denn auch hier ist die soziale Schichtung und das subjektive Empfinden derjenigen, die vor allem in den unteren Schichten einer Gesellschaft sich befinden, ja, ein sehr zentrales Thema. Wie gesagt, das euch sicher bekannteste System ist dieses Dreiklassensystem, aber es gibt noch andere Versuche der Darstellung. In den letzten Jahrzehnten gab es da unterschiedliche. Es gibt auch relativ moderne, oft so aus dem Marketingbereich. Und wie auch immer man es dann letztlich macht, also diese Einteilung der Gesellschaft in unterschiedliche soziale Klassen hat in dem Sinne bis heute auch einfach Bestand. Und je nachdem, wo man sich da selbst verortet, hat das auch direkte Auswirkungen auf unser Leben. Vor allem für Menschen, die in arme Familien geboren werden. Denn diese sozialen Schichten sind deutlich weniger durchlässig, als man häufig denkt. Also diese Erzählung von sozialem Aufstieg. Dazu empfehle ich euch mal wieder eine MyThinkX-Sendung zum Thema Armut und Chancenungleichheit. Und da sind wir eigentlich auch schon beim heutigen Thema, nämlich Klassismus. Bevor ich aber dazu komme, darf ich einen wichtigen Namen an der Stelle nicht vergessen, nämlich den Soziologen Pierre Bourdieu. Der hatte zu diesem Thema einiges Schlaues zu sagen. Er machte zum Beispiel deutlich, dass so eine Klassenzugehörigkeit mit viel mehr zu tun hat als mit dem Einkommen oder dem Vermögen eines Menschen. Diese finanziellen Ressourcen sind nämlich nur ein Aspekt, zwar ein wichtiger, aber eigentlich nur ein Aspekt. Dazu kommen Pierre Bourdieu zufolge andere Formen des Kapitals, wie er es nennt, wie zum Beispiel kulturelles Kapital, also welche Bildung habe ich, welches Wissen habe ich über bestimmte Dinge, zum Beispiel Finanzanlagen oder ähnliches, ne? Welches soziale Kapital hat ein Mensch, das heißt, wen kenne ich, welche Netzwerke habe ich, ne? Wie gut bin ich eben vernetzt. Und das sogenannte symbolische Kapital, das ist sowas, wie anerkannt bin ich in dieser Gesellschaft. Und er prägte in diesem Zusammenhang auch den Begriff des Habitus, denn ihn beschäftigte eben auch die Frage nach dieser Verhaftung in einer bestimmten sozialen Klasse, ne? Also diese Durchlässigkeit des Systems. Und er glaubte, das hat mit etwas zu tun, das er etwas kryptisch Habitus nannte. Damit meint er so eine Art speziellen und eben klassenabhängigen Swag, wie man vielleicht in der Jugendsprache jetzt sagen würde. Also die Art und Weise, wie ein Mensch im sozialen Gefüge ist, wie er sich verhält, seine Vorlieben, Gewohnheiten und Einstellungen. Wenn man also in eine niedrige soziale Klasse geboren wird, übernimmt man während seiner Sozialisation, also im Laufe des Lebens, während des Prägungsprozesses, in der Kindheit und dann später Jugend und so weiter, bestimmte Muster von den Menschen um einen herum. Also die Art, wie man spricht, wie man sich ausdrückt, aber auch wie man sich kleidet und welche Themen man für relevant hält und so weiter. Wenn man dann mit Mitgliedern einer anderen sozialen Schicht, mit einem anderen Habitus zu tun hat, würde es wahrscheinlich nach einer Weile auffallen, dass man irgendwie nicht dazugehört und dass man irgendwie anders spricht, andere Themen hat und irgendwie, wir Menschen sind ja soziale Wesen und haben sehr feine soziale Antennen und irgendwas, manchmal ist es ja auch eher zwischen den Zeilen als das, was man konkret sagt, aber irgendwie nehmen Menschen wahr, dass man dann eben doch nicht dazugehört. Beziehungsweise es bräuchte eine ganze Weile, bis man sich anpassen und einen anderen Habitus übernehmen könnte. Und das stellt dann, diesem Soziologen zufolge, eine weitere Hürde beim sozialen Aufstieg dar. Okay, aber was genau ist denn jetzt Klassismus? Im Prinzip ist es so, dass wir alle klassistische Vorurteile im Kopf haben und uns häufig einfach nicht darüber bewusst sind. Klassismus meint die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Zugehörigkeit zu einer niedrigeren Klasse. Das Ganze kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden, natürlich auf der individuellen, also der Mikroebene. Wenn sich zum Beispiel ein Kind in der Schule über ein anderes Kind lustig macht, weil es gefälschte Adidas-Schuhe trägt oder sonst irgendwie keine teure Markenklamotten. Aber auch auf der Meso-Ebene, wenn sich zum Beispiel bestimmte private Fernsehsender zum Beispiel über Leistungsempfängerinnen, jetzt ja BürgergeldempfängerInnen, lustig machen oder diese auf eine gewisse Art dargestellt werden. Und das Ganze kann auch auf der Makroebene stattfinden, nämlich wenn ein Bildungssystem oder eben auch ein Justizsystem ärmere Menschen systematisch benachteiligen. Diese Form der Ausgrenzung und Benachteiligung hat für Menschen auch ganz konkrete Konsequenzen. Diese reichen von sozialer Isolation und Scham bis hin zu tatsächlich kürzeren Lebenserwartungen, auch dazu gibt es Studien, und eine höhere Wahrscheinlichkeit für körperliche und psychische Erkrankungen bis hin zu Einsamkeit. Und darüber werden wir im Detail noch sprechen, kann sogar die Chance zum Beispiel einer Gefängnisstrafe deutlich erhöhen. Über Klassismus wird, wenn ihr mich fragt, im öffentlichen Diskurs auf jeden Fall viel zu wenig gesprochen. Wahrscheinlich, weil diese Mechanismen irgendwie so selbstverständlich und irgendwie meistens unterschwellig ablaufen. Eine ganz spezifische Form des Klassismus und auch sehr sichtbare, wenn sie dann stattfindet, die mitunter eben sogar zu körperlichen Übergriffen und Hasskriminalität führt, ist der sogenannte Sozialdarwinismus. Bei Sozialdarwinismus handelt es sich um eine extreme Form des Klassismus, die auf der Vorstellung von einer Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren gilt, aufbaut. Das Ganze geht auf den Soziologen Herbert Spencer zurück, der vom Kampf ums Dasein und dem Überleben der Tüchtigsten schrieb und seine Überlegungen von der Darwinschen Evolutionstheorie ableitete. Ne? Also ihr wisst noch so, Survival of the Fittest, darum ging es ja da, dass sich sozusagen in der Natur immer das Bestangepassteste durchsetzt. Das ist natürlich eine biologische Theorie und das wurde dann auf den sozialen Kontext übertragen. Und dahinter steckt eine menschenverachtende Sicht auf Randgruppen der Gesellschaft und Angehörige der sogenannten Unterschicht, die zu Abwertung und eben auch zu Gewalt führt. Ne? Also dieses typische Hartz-IV-Empfänger sind alle faul und arme Menschen sind selber schuld, eben bis hin zu gewaltsamen Übergriffen, zum Beispiel auf obdachlose Menschen. Sozialdarwinismus wird als Teil des rechtsextremen Spektrums gesehen, geht aber historisch gesehen weit darüber hinaus. Mittlerweile gibt es dafür im Bericht des Bundeskriminalamtes zu politisch motivierter Kriminalität eine eigene Kategorie, in der die Zahlen von 2022 auf 2023 wirklich drastisch gestiegen sind, also fast verdoppelt. Die offiziellen Zahlen waren 2022 waren es noch 299 Fälle, 2023 dann 539 Fälle deutschlandweit. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, vor allem wenn man sieht, das ist sozusagen über ein Jahr und deutschlandweit. Aber Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Dunkelfeld ist hier wahrscheinlich besonders groß, denn wir wissen, dass Menschen am Rande der Gesellschaft einfach ein deutlich geringeres Vertrauen in Institutionen wie zum Beispiel die Polizei haben und deswegen wahrscheinlich kaum Anzeige erstatten. Das heißt, die Fälle, die polizeilich bekannt sind, das ist höchstwahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Also ihr merkt, das Ganze ist ein sehr komplexes, aber wie wir finden, wichtiges Thema, das in vielerlei Hinsicht auch oder besonders für KriminologInnen und kriminologisch interessierte Menschen wichtig ist. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Ritt durch das Thema gefallen und ich konnte euch einen guten Überblick geben. Wie gesagt, bei den einzelnen Punkten gäbe es noch so viel mehr zu sagen. Schaut auf jeden Fall gerne in die Shownotes. Weitere Infos, Quellen und Links findet ihr nämlich wie immer dort. Und ich freue mich, wenn ihr uns folgt, also einfach mal auf den Folgen-Button klicken beim Podcatcher eures Vertrauens und dort vielleicht auch direkt eine Bewertung dalasst. Gebt uns auch gern persönliches Feedback. Bei Instagram oder Facebook findet ihr uns unter Krimschnack oder schreibt uns einfach eine Mail an krimschnack@protonmail.com. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn wir uns ansehen, was Kriminalität und ihre Ahndung eigentlich mit Armut, sozialer Ungleichheit und Klassismus zu tun hat. Bis dahin erstmal. Tschüss!